gut aus, die Bluse. Ist die von uns? Nicht von uns? Und dann gefällt sie mir nicht. Also, wie gesagt.
Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen?
Auf die Beine, ihr Affen der Welt.
Mit allen Fernsehkünstlern ist es wie mit unserem Schweinebraten.
Was?
Der kriegt auch erst sein richtiges Gesicht in der Röhre.
Die Menschen können alles. Das hängt vom Charakter ab. Verstehst du?
Nein, aber ich werde es mir merken.
Eine neue Podcast-Folge Muckefuck und Fernsehfunk. Und wir sagen heute Hallo. Wir zunächst mal ist die Steffi, die stellvertretende Chefredakteurin der Super TV, die mir als jungen Nachwuchsmoderator die große Chance eröffnet, hier mit zu podcasten. Das Podcasting sozusagen bestanden.
Du stapelst aber ganz schön tief, du, mit deiner Erfahrung bei Bong und so.
Naja gut, aber das ist eine andere Geschichte.
Ja.
Die verblasst aber neben dem, was unsere Gäste immer vorzuweisen haben. Heute freue ich mich sehr. Wir lernen uns kennen, so wie Sie heute unseren Gast auch vielleicht auf eine andere Art und Weise kennenlernen als bislang. Mariam Agisheva. Wir haben uns darüber unterhalten, wie spricht man den Vornamen aus, bitte?
Einfach Mariam.
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 Ganz okay. Einfach.
Ja, im Grunde einfach. Manche neigen dazu, es komplizierter zu machen, als es ist. Ich ziehe mich zurück und übergebe das Gespräch. Prima, dass wir es geschafft haben, hier zusammenzukommen, denn du bist eine sehr vielbeschäftigte Frau und wir werden über viele spannende Dinge heute reden, bis hin zur Heilpraktikerin, nur als Warnung mal gesagt.
Na gut, okay, ja. Also dann hallo, schön, dass ich hier sein darf und dann legen wir mal los.
Ich bin ja immer diejenige, die immer gerne von ganz vorne anfängt. Deswegen fange ich jetzt mal an aufzuzählen. In China geboren, in der DDR aufgewachsen, Vater Österreicher, Mutter Tatarin. Kosmopolitischer geht's nicht mehr, oder?
Och, na ja, gibt sicher Leute, die haben da noch mehr zu bieten. Aber für DDR-Verhältnisse war das schon ungewöhnlich, ja.
Das spielt ja auch so ein bisschen so, dass das in der DDR war es ja so, also China ist ja sowieso weit weg, also nicht nur, ob wenn es DDR gibt.
Also vor allem damals. Damals genau. War ja China noch zu. Ne?
Richtig,
also
ja.
Da
ja.
War ja kein Reinkommen, kein Rauskommen.
Ja, das was war völlig ja Fremdes. Ach ja. Hey, wo kommt die denn her? Wie kommt die denn da hin? Wo kommt sie denn her? Wie geht das? Wie hat sich damals irgendwie das bemerkbar gemacht, so in der Kommunikation, so in dem Umfeld, in dem du groß geworden bist?
Ach, das ging eigentlich. Ich bin ja auf eine sogenannte R-Schule gegangen und das war ja sehr zusammengewürfelt von den Schülern. Da waren auch viele Diplomatenkinder und Kinder von Menschen, die aus, weiß nicht, die Journalisten waren oder aus technischen Berufen im Ausland waren und dann teilweise auf russischsprachige Schulen gehen mussten, weil das im Ausland gar nicht, da gab es sogar keine deutschen Schulen und die landeten dann alle in dieser R-Schule. Und also das war so ein Durcheinander an Nationen und also da fiel man eigentlich gar nicht groß auf.
Okay. Aber ist schon exotisch, finde ich schon, auch aus heutiger Sicht, wenn man so eine Geschichte hat. Aber es waren ja nur die ersten 2 Jahre und dann bist du groß geworden, quasi wie alle anderen im irgendwo in Ostberlin, ne?
Genau.
Aber du hast auch noch einen anderen Namen oder dein richtiger Name ist eigentlich Melan Schwarz, stimmt's?
Ja.
Und die Bedeutung von dem Namen finde ich so ganz toll. Woge von Pflaumenblüten, habe ich das richtig recherchiert?
Ja, das stimmt. Ja, Melan ist chinesisch und mein Vater war ja Lyriker unter anderem. Und in Hangzhou, also das ist in der Nähe von Shanghai, auch eine große Stadt, 8 Millionen oder 10 Millionen, also naja, so für chinesische Verhältnisse. Ja, nichts Ungewöhnliches. Und ich bin im Dezember geboren und das ist die Zeit, wo dort Frühling ist und da haben die Pflaumenbäume geblüht. Und wenn er aus dem Fenster geguckt hat, dann hat er die Pflaumendolden blühen sehen und dann hat er mich eben Melan genannt. So bin ich zu diesem Namen gekommen. Heute denke ich manchmal, das ist irgendwie einfacher. Vielleicht hätte ich dabei bleiben sollen.
Ja, wie ist es dann überhaupt dazu gekommen, so Mariam Agisheva?
Ja, also soweit ich das weiß, meine Eltern leben ja nicht mehr, ich kann also nicht fragen. Wir sind ja dann aus China ausgereist, was sehr kompliziert war, weil das war ja in der Zeit des großen Sprungs, also kurz vor der Kulturrevolution. Es war also schon sehr schwierig, überhaupt rauszukommen aus China und es wäre also lebensbedrohlich gewesen, dort zu bleiben. Und die Ausreisepassage ging irgendwie auf den Namen meiner Mutter oder irgendwie sowas, habe ich das mal verstanden. Und da hat man die Geburtsurkunde geändert, weil mein Vater hatte den Namen Schwarz, meine Mutter Agisheva. Das war so, weil die in China geheiratet hatten damals. Und dann hat man mir den Namen meiner Mutter gegeben. Und dann wurde auch der Vorname geändert. Und das, der ist auch noch falsch geschrieben. Und das ist aber nie wieder zurückgebastelt worden. Also irgendwie ist es dabei geblieben. Naja, das waren andere Zeiten, Kuddelmuddel. Da war jetzt auch nicht so eine Bürokratie, wie das heute alles so in Ordnung sein muss. Also auf jeden Fall ist es so geblieben. Und ja, dann sind wir eben ausgereist mit dem Schiff und so bin ich zu dem Namen gekommen.
Fällt mir schon wieder eine Überschrift ein. Sie lebt unter falschem Namen. Ja.
Kommt sehr oft vor, ist klar.
Bei der Schreibenden ich habe schon eine ordentlich ausgestellte Geburtsurkunde auf diesen Namen.
Ja. Sofort Widerspruch. Aber egal, Hauptsache die Schlagzeile steht erstmal. Erklären kann man es ja immer noch. Ja. Da ist ja noch ein bisschen Platz.
Dafür sind wir dann heute hier, um das alles aufzuklären.
Genau. Ja. Okay. An welcher Stelle ist dann sozusagen die Schauspielerei zu dir gekommen oder die darstellende Kunst überhaupt? Weil normal geht man so als Kind in die Schule, stelle ich mir vor. In Ostberlin habe ich auch ein gutes Bild davon, wie so eine Schule aussieht, wie man das so macht und so. Hm. Wo ist die Stelle, wo es gefunkt hat, wo du gesagt hast, ich kann mehr?
Ja, ich weiß auch nicht. Also ich habe mich als Kind schon immer unheimlich gerne verkleidet. Mhm. Ja, also da wurden aus alten Stoffresten Sachen zusammengenäht und gebastelt und so. Und ich habe immer unheimlich gerne historische Filme gesehen.
Ja.
Und da gab es eine Laiengruppe in der Schule, Theaterlaiengruppe, da habe ich mich sofort angemeldet und dann eine Puppenspielgruppe und da war ich dann auch dabei und also im Kabarett in der Schule war ich auch dabei. Und dann habe ich überlegt, naja, kannst ja Schauspielerin werden, aber ich wollte ja so eine werden, wie in Willi Schwabes Rumpelkammer aufgetreten
ist. Eine Schwarz-Weiß-Schauspielerin?
Nein, eine, die auf dem Divan liegt, auf dem, und aus einer Zigarettenspitze mit einer Federbohr um den Hals und irgendwie gesagt, treten Sie ein. Also so habe ich mir den Beruf vorgestellt,
Kann ich mir gut vorstellen.
Ja. Der Willi Schwabe wüsste, was er so angerichtet hat bei den Menschen mit seiner Sendung.
Und ich habe lange geglaubt, dass man das machen kann, Und dann habe ich mich aber umentschieden und wollte eigentlich erst Archäologin werden und dann später Landschaftsarchitektin und dazu musste man Zierpflanzengärtner mit Abitur sein. Es gab ja im Osten damals gab es ja die Möglichkeit, einen Beruf mit Abitur, also spezialisiert zu erlernen und dann musste man aber auch auf diesem Gebiet eben studieren. Und das brauchte man, um Landschaftsarchitektur zu studieren, brauchte man diesen Zierpflanzengärtner. Und da habe ich mich beworben, haben sie mich abgelehnt. Unerhört, haben sie mich abgelehnt.
Ja.
Also habe ich mein Abi zu Ende gemacht und wusste eigentlich nicht, was ich werden sollte. Hm. Also Archäologin war jetzt irgendwie zu DDR-Zeiten jetzt ein bisschen schwierig. Und gut, das andere ging jetzt nicht mehr. Und da kam ein DEFA-Team in die Schule. Da war ich 16. Und die suchten ein Mädchen für eine Hauptrolle in einem DEFA-Film. Und wir waren eine Klasse mit ziemlich vielen hübschen Mädchen und ich saß ganz hinten, mich hatten sie übersehen. Und dann gingen die raus und dann drehte sich eine Frau um und sagte, da hinten sitzt noch so eine Brünette, die können wir auch noch zum Vorsprechen bestellen. Ja, die auch noch, die haben ja nicht hingeguckt, ja. Und ich, oh toll, also ich da auch hin. Und diese Frau, ich habe dann die Rolle gekriegt, nach Monaten des Castings, also es war, man zog mal von Schule zu Schule, in so riesen Kreisen musste man Sachen vorspielen und dann wurde gesiebt. Und zum Schluss waren wir also noch drei. Und wir drei durften dann also zu den Probeaufnahmen ins DEFA-Studio. Na, da war natürlich sehr aufregend, Und eins von den Mädchen sah aus wie Brigitte Bardot. Wirklich, hätte ihre Schwester sein können, dachte ich, hast du keine Chance. Aber der Bruder war brünett. Haha, manchmal hat man Glück im Leben.
Ja.
Und so kam das eben zu diesem Film. Und die Regieassistentin, die mich damals da aus der Schule gefischt hat, die habe ich dann zu Drehbeginn nach wie vielen Jahrzehnten wiedergesehen, als wir anfingen, die jungen Ärzte in Erfurt zu drehen. Ich gucke sie an und sage, Hanna, Mariam, dass wir uns nochmal wiedersehen. Und das war ihr letzter Film und Gott sei Dank sind wir uns nochmal begegnet.
Ja.
Das war schön.
Das ist ein Ding. Also es ist immer wieder der Beweis, man trifft sich immer zweimal im Leben.
Ja.
Siehst du? So ist das.
Ja,
deswegen immer beim ersten Mal in Freundschaft auseinandergehen, also zumindest nicht in der Fehde, weil man trifft sich immer wieder.
Das oder wenn nicht, man weiß, beim zweiten Mal kann man sich revanchieren.
Genau, also auch hier war wieder das Quäntchen Glück dabei am Ende letztendlich. Klar, überzeugen muss man mit Leistung, haben wir gelernt in all unseren Gesprächen jetzt in diesem Podcast. Anders geht es nicht. Aber so ein bisschen Glück im richtigen Augenblick ist auch eine feine Sache.
Ja, ich denke mal, manchmal ist es so, da ist man dann dran, oder? Ja. Dann kommen so viele Sachen zusammen, dann häuft sich da irgendwie so Energie und plötzlich macht das Plopp und dann ist man dran.
Ja,
ja, dann habe ich diesen Film gedreht, dann habe ich noch einen Film gedreht und dann habe ich mich auf der Schauspielschule beworben. Habe ich gedacht, na, dann soll es das sein.
Ja, ja.
Ja, noch ein Film, das war dann Martha, Martha schon, oder?
Nee, das war Sonnig, aber Frosteinbrüche hieß der. Hm, das war nach einem Theaterstück.
Ja.
Den gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr.
Und dann aber Tatsache auch aus eigenem Antrieb heraus? Oder gab es Leute, die gesagt haben, wenn du jetzt diesen Beruf noch richtig lernst, dann wird es ganz großartig? Oder aus eigenem Antrieb heraus, jetzt gehe ich diesen Beruf auch lernen auf der Schauspielschule?
Nee, aus eigenem Antrieb.
Ja, ja.
Ja, also ich habe sowieso festgestellt, dass einem relativ wenig geholfen wird auf dem Weg.
Ja, ja, ja.
Das
ja.
ist so, ja. Oder vielleicht hatte ich einfach nicht das Glück.
Ja, ja. Okay. Die berühmte Ernst Busch, ne? In Schöneweide, glaube ich, ne?
War, genau.
Ja, ja.
Ja.
Also fast alle kommen daher, ne? Schauspieler. Viele, unendlich viele.
Viele, oder? Also viele, die dort waren, haben zumindest ganz ihren Weg viel. Gemacht. Ja, also die Methode, muss ich sagen, die ist wirklich gut.
Ja?
Ich habe ja lange dann nicht Theater gespielt. Hm. Und dann habe ich wieder gespielt am Kudamm Theater. Und da hatte ich auch eine von den Hauptrollen. Und das ist ja ein großes Haus, da mit fast 1000 Plätzen. Braucht man wirklich Stimme, Stütze, sonst ist man ja am dritten Abend heiser. Und da dachte ich, na, du hast ja mal was gelernt. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, ich konnte das reaktivieren. Mhm. Ich konnte da auf die Dinge, die ich da gelernt habe, zurückgreifen und bin da super gut durch die vielen Vorstellungen gekommen. Mhm. Also doch, war eine harte Schule, manchmal auch ein harter Ton, aber man ist da nicht mit leeren Händen rausgegangen.
Naja, aber diese Branche ist ja auch hart. Also man muss ja auch wirklich dann auf Abruf abliefern können.
Ja.
Und da ist bestimmt auch schnell mal ein Regisseur oder wer auch immer dabei und sagt, Moment, erfüllt nicht unsere Erwartungen, oder? Sehe ich das falsch?
Ja, also in dem Beruf muss man schon viel Prügel einstecken können. Ja. Da gibt's auch so einen schönen Spruch, wenn man 25 Jahre im Entertainment überlebt, hat man die Chance, genauso alt zu werden wie ein Normalsterblicher.
Ja.
Okay. Das habe ich jetzt noch nie gehört. Muss was dran sein.
Ja. Okay. Was ist besonders an dieser Ernst-Busch-Schule, dass so viele davon schwärmen und sagen, die Methode dort, weil ich habe überhaupt keine Ahnung von Schauspiel. Was ist das Besondere da, was einen so fit macht für diesen Beruf, für all die Dinge, die da erwartet werden?
Gut, also wie es jetzt ist, weiß ich ja nicht. Mhm. Ich gehe da zwar ab und zu mal zu einem Vorspiel, aber wie die jetzt unterrichten, weiß ich ja nicht. Mhm. Aber damals war es eben so, dass doch sehr klar auch der Verfremdungseffekt unterrichtet wurde, den ich ja für die Grundlage dieses Berufes halte, weil so diese gefühlsmäßige Einkitscherei, die ja gerne vermittelt wird, die ist richtig und auch wertvoll, aber erst, wenn man weiß, wo man hin will. Mhm. Und da wird eben wirklich Handwerk wurde vermittelt, dass man wirklich lernt, was ist ein Drehpunkt, was ist ein Untertext, wer ist die Person, die ich überhaupt anspreche, was ist mein Ziel, mit welchem Tempo betrete ich überhaupt einen Raum. Also es ging schon mal los im Etüdenseminar, dass wir gelernt haben, einmal Tür aufzumachen, in einen Raum zu gehen. Da wurde ein Thema gesagt und dann musste man die Tür aufmachen und in den Raum gehen. Naja, wie geht man da rein? Man macht die Tür auf und stellt sich in den Raum. Ja. Oh, das geht ja gar nicht.
Ja, ja.
Und dann wurde einem klar gemacht, dass wenn man woher kommt, entweder langsam oder glücklich oder man hat Stress oder man muss schnell was erledigen, macht man eine Tür anders auf.
Ja, ja.
Und das sind so Dinge, die sind so wichtig, vor allen Dingen, wenn man auch eine Serie dreht, weil in einer Serie ist es ja oft so, dass man in einen laufenden Prozess einsteigt. Mhm. Also ist ein Bild vorher. Und dann wird es unterschnitten mit einer anderen Handlung und dann geht es wieder in der anderen Handlung weiter. Das heißt, der Prozess, der vorher läuft, ist gar nicht zu sehen, sondern man steigt in den laufenden Prozess ein. Also muss man den im Prinzip in seiner Körperlichkeit, in der Stimme, in der Energie, je nachdem, wo man herkommt und was man da auch erreichen möchte, da wo man gerade hinkommt, muss man das mitbringen. Und das ist eine Hausaufgabe, dass man das wirklich weiß, dass man eben nicht eine Tür aufmacht und seinen Text abliefert.
Ja.
Das sind Dinge, die werden da wirklich hervorragend vermittelt. Und dann kann man sie je nach Begabung und Interesse umsetzen. Ja. Also das ist dann nur jedem freigestellt, was er damit macht.
Das hört sich total spannend
an. Das finde ich auch total spannend.
Also für mich zu spät, aber ich würde sofort sowas mal machen wollen.
Aber ich finde auch, ich kriege jetzt auch nochmal ganz neue Einblicke, weil in Interviews die jungen Schauspieler immer sagen, sie haben sich so, wie du gerade sagst, hineingefühlt in die Welt der Person, die sie spielen. Aber das ist ja richtig Handwerk. Das kann jeder lernen.
Das ist Handwerk und je nach Begabung ist dann jemand in der Lage, es umzusetzen. Mhm. Und diese ganze Reinfühlerei, die ist ja nicht falsch, die finde ich ja sehr gut. Mhm. Nur das ist der zweite Schritt. Das ist der zweite Schritt, ja. Und der Regisseur hat heute so viel mit Technik zu tun, der kann sich um solche Dinge nicht mehr kümmern. Also das muss der Schauspieler vorbereiten.
Merkst du denn zum Beispiel, wenn du jetzt mit den jungen Ärzten drehst, dass da eine Generation nachkommt, die das nicht mehr so gelernt hat wie du damals?
Na, wir haben ja auch Abgänger von der Busch, die bringen das ja sowieso mit. Manche sind auch grundbegabt, ja, also die haben das einfach im Bauch. Die müssen darüber nicht nachdenken. Das ist der sogenannte Bauchschauspieler. Es gibt ja den Bauch- und den Kopfschauspieler, haben wir gelernt in der Ernst Busch. Ja. Und ja, und bei manchen muss man dann auch mal was sagen. Oder also nicht ich, sondern die Person, die dafür bezahlt wird.
Jung, du bist der Bauchschauspieler, ich bin der Kopfschauspieler. Ich sitze hier mit meinem Konzept und du machst immer alles aus der Hüfte oder aus dem Bauch heraus.
Naja, irgendwann, ich kann das ja jetzt in meinem Alter sagen, hat man die Erfahrung, wenn es klappt aus dem Bauch heraus, dann sagt man sich, warum soll ich jetzt noch irgendwie versuchen, irgendwie, weil auch Strategien und die Dinge, die im Schauspiel vermittelt werden, wenn man beginnt, irgendwann festigt sich ja auch aus Erfahrung heraus, die man im Leben hat. Und wenn man merkt, dass es funktioniert, dann kann man auch aus dem Bauch heraus und funktioniert, weißt du.
Hoffentlich komme ich da auch noch hin.
Ja, ja. Unbedingt. Wenn du so lange durchhältst wie ich.
Deswegen, ich würde ja auch gerne unterrichten. Also ich bin da jetzt auch mit einer Schauspielschule in Verhandlung. Wirklich, es juckt mir in den Fingern, das jetzt mal weiterzugehen.
Ja, ja. Aber du hast schon gesagt, du bist öfter da, wenn ein Vorspiel ist.
Ja, oder so. Ich gehe auch auf andere Schauspielschulen und gucke immer mal so. Mich interessiert das da einfach, was Neues ranwächst.
Ja,
und,
Fragen dann die jungen Kollegen am Set auch mal, wenn sie irgendeine Szene nicht so gut hinkriegen?
Ich habe schon hilfesuchende Blicke geerntet, ja. Und dann frage ich immer, soll ich was sagen oder nicht? Deine Entscheidung. Und dann kommt manchmal ein Kopfnicken und dann sage ich schnell was. Und dann funktioniert das ja auch meistens, ist ja klar, aber ich meine, das gibt ja so viele Tricks, ja. Also manchmal ist es ja einfach nur nach unten zu gucken, Pause zu machen, nach oben zu gucken und dann den Satz zu sagen. Schon hat man eine Spannung hergestellt und keiner weiß warum, ja. Das sind so Sachen, das sind halt Erfahrungen, die man hat.
Ich fange jetzt an mitzuschauen.
Ich habe auch gerade gedacht, das muss ich mir merken für den nächsten Konferenzauftritt für morgens.
So. Also selbst da, es gibt ja dieses Coaching, ist ja sehr aktuell im Augenblick. Jeder wird gecoacht auf irgendeine Art und Weise, in unterschiedlicher Qualität auch und so. Aber wir haben so als Clowns auf der Bühne, Moderatoren, wir haben auch solche Dinge im Ansatz vermittelt bekommen. Und ich fand das total interessant. Also wie gehst du auf eine Bühne raus? Also wir haben es mit der Tür gehabt und genauso ist es mit einer Bühne. Du kannst da rausgehen und hast verloren.
So
oder
ist
du
es.
Gehst da raus, hast du überhaupt noch nicht gesprochen und hast gewonnen.
Ja.
Fängt damit an, auf welcher Seite du auf die Bühne gehst. Zum Beispiel, damit geht schon los. Hirnphysiologisch, habe ich gelernt, von links. Also solche Sachen zum Beispiel, Steffi.
Gab es denn auch jemanden, der für dich sowas gemacht hat, der dich ein bisschen gecoacht hat, als du mit 16 so das erste Mal mit dem Film in Berührung gekommen bist?
Nein. Also damals war es überhaupt kein Thema. Coaching gab es damals gar nicht. Und ich habe ja die ersten beiden Filme als Laien gedreht.
Ja.
Mit tiefem Selbstvertrauen.
Ja. Aber du musst ja offensichtlich auch überzeugt haben, weil sonst wäre der zweite Film nicht gekommen.
Ja.
Dann hätten die nach dem ersten gesagt, oh Gottes Willen, wir haben tausende von Meter umsonst gedreht.
Ja.
Was übrig geblieben ist, ist nicht viel.
Nee.
So war es ja nicht.
Der Regisseur, der hat dann schon auch mal, früher gab es ja jetzt nicht, da wurde ja nicht vor dem Monitor, hat er ja dann nicht vor dem Monitor gesessen, sondern da saß der Regisseur neben der Kamera und hat dem ist ja nichts entgangen. Ja. Mhm. Und dann wurde natürlich gesagt, so und so und so.
Ja.
Und dann wurde ja auch unglaublich viel geleuchtet. Die Scheinwerfer waren ja riesig und schwer. Also bis die von einem Ende zum anderen geschleppt wurden, hatte man ja auch Zeit, die nächste Szene vorzubereiten. Das ist ja heute nicht mehr. Da wird da irgend so eine kleine Lampe aufgehängt. Ja, das zack, 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 Leute, kein Gespräch und schon ist die nächste Szene dran.
Ja. Genau.
Und also in dieser Zeit hat man sich ja über das Produkt auch unterhalten.
Ja, ja.
Und man hat auch morgens und abends nicht so lange gedreht, weil die Lichtverhältnisse dann oft nicht so waren oder das Wetter nicht. Zeit und Geld spielten sowieso keine Rolle. Wir wissen ja, wie das war bei der DEFA. Und beim Fernsehen, das ist ja heute nicht mehr, wo alles, das ist ja heute ist ja Industrieshooting, ne? Also wo ja jede Sekunde Geld kostet. Das war ja alles nicht.
Das würde mich sehr interessieren, darüber mehr zu erfahren. Also wir haben jetzt ein bisschen was gehört auch über den Unterschied. Weil Zeit ist Geld. Nirgendwo gilt dieser Satz mehr als bei der Produktion von Serien zum Beispiel, hab so meinen Eindruck. Weil jeden Abend eine Dreiviertelstunde, solche Serien gibt's ja auch, da wird ja am Fließband gedreht.
Ja.
Und wenn man da mal nicht vorbereitet ist und das nicht gleich bringt, da gibt's garantiert Stress, oder?
Nein, das geht gar nicht.
Ja.
Also es ist einfach nicht machbar. Ich habe mal eine Telenovela gemacht, aber nur 6 Monate. weil ich dann mal in Berlin sein konnte. Ich wollte einfach nicht mehr verreisen und dachte ich, auch 6 Monate ist überschaubar, das machst du jetzt mal. Also weil man immer so sagt, ja, Telenovela, also hier so. Also wer das überlebt, der total, hat wirklich eine gute Schule durchlaufen.
Ja.
Das ist so ein hartes Arbeiten und man kann nie hängen bleiben, es wird auch nicht geschnitten. Also diese Riesenbilder werden an einem Stück gedreht mit mehreren Kameras. Man muss so vorbereitet sein, man muss so auf den Punkt sein. Da ist für nichts Zeit für, also es ist, und wenn man gerade nicht dran ist, wird man woanders hingekarrt, zu einem zweiten Drehstab, dass man da dann auch noch arbeitet. Man hat überhaupt keine Luft.
Ja.
Und nachdem das dann abgedreht war, hatte man mir dann eine weitere angeboten, aber ich habe gesagt, nie wieder. Das hat mich wirklich überfordert,
ja, muss ich sagen. Ja, ja, ja. Harte Arbeit.
Ja, wenn man es gut machen will, also dann kommt man zu gar nichts mehr.
Ja, ja. Naja, man hat auch den eigenen Anspruch und in deinem Fall auch den Namen. Also wenn du da mitspielst, dann weiß man, hey, ja, da spielt sie. Und das dann muss dann auch passen ins Bild, was man hat von der.
Also das war wirklich heftig. Ja,
Wie ist das jetzt, wenn ihr in aller Freundschaft die jungen Ärzte dreht, dann seid ihr en bloc zum Beispiel in Erfurt und dreht dann so eine Staffel weg. Oder wie ist das dann organisiert?
Wir drehen immer 3 Folgen auf einmal. Also 3 Wochen für 3 Folgen. Und da wird aber kreuz und quer durcheinander gedreht. Also wir drehen dann immer 3 Drehbücher gleichzeitig.
Ja, genau, wollte ich fragen. Also es ist jetzt nicht, dass man jetzt chronologisch in der Handlung arbeitet. Dann weiß man als Schauspieler, okay, jetzt muss ich traurig sein, weil das passiert ist. Nee, jetzt kommt einfach die Szene, die jetzt passt, in dem gleichen Ambiente. Oder wie?
Ja, dann, die organisatorisch gerade passt.
Ja, ja.
Also weil es vom Set, also vom Ort oder weil wir haben ja auch Episodendarsteller, die sind dann 2 Tage da und dann werden halt alle Szenen mit denen gedreht und wenn die in 2 Teilen dabei sind, dann wird eben kreuz und quer durcheinander gedreht und deswegen muss man eben vorbereitet sein, weil man muss ja seinen dramaturgischen Höhepunkt haben. Und wenn man jetzt mit dem Schluss anfängt oder mit der Mitte und dann stelle ich am Anfang fest, wenn du das jetzt so gemacht hättest, dann hättest du das in der Mitte jetzt aber anders machen können. Ja. Geht dann aber nicht mehr.
Ja.
Also muss ich dann sehen, wenn ich mit der Mitte angefangen habe, dass ich den Anfang so bastle, dass der dramaturgisch nachher also eine Kurve bildet und Sinn gibt.
Ja.
Und das ist die Hausaufgabe, die man macht.
Ja.
Also, oder machen sollte.
Spannende Arbeit.
Ja, so schön wie so ein Serienengagement auch ist, so viel Arbeit steckt auch dahinter, merke ich gerade.
Also wenn man es ernst nimmt,
So eine Serie ist ja eine finanzielle Absicherung für eine gewisse Zeit. Was man als freier Schauspieler ja nicht immer hat, ne?
Nein. Man ist halt Freiberufler mit allen Risiken, die dazugehören. Das ist eine Entscheidung, die man im Leben trifft. Die muss man nicht treffen, die ist freiwillig, Und das kann schon ganz schön hart ausfallen. Ja, und für die meisten bleibt es auch so.
Ja. Also, haben die eine Agentur, die sich dann kümmert oder sitzen die zu Hause und warten, bis Telefon klingelt und machen zwischendurch was anderes?
Ja, es gibt ja die Agenturen, also damit das eben organisiert ist, damit man weiß, wenn man jemanden sucht, wo man, aber inzwischen gibt es ja auch alle möglichen Online-Portale, wo man seine Videos reinstellen kann und. Also das Feld wird ja immer größer und immer unübersichtlicher. Aber die Agenturen, die können Vorschläge machen, die können Kontakte pflegen, aber die Entscheidungen treffen natürlich andere Menschen, Und das ist halt ein langer Weg, bis es dann zu einer tatsächlichen Besetzung kommt. Das läuft durch viele Instanzen.
Ein Casting, großer Aufwand, große Aufregung und dann kommt jemand und sagt, tut uns leid, Sie sind's nicht oder war nicht gut oder was. Wie geht man damit um?
Naja, also meistens erfährt man gar nicht, dass man es nicht ist, Also man ist immer nur spannend, wenn man es gerade ist.
Ah, okay.
Wenn man es nicht ist,
dann ist man es halt nicht.
Dann ist man es eben nicht,
Ah, okay.
Also wenn man nach 3 Wochen nichts gehört hat, dann weiß man ist es nicht.
Don't call us, we call you.
Genau. Ja. Und die Castings finden ja auch ganz oft jetzt online statt.
Tatsache.
Online.
Ja, das findet jetzt viel online statt. Was ich für problematisch halte, weil da sieht man eben, wie jemand telegen rüberkommt oder nicht.
Ja.
Aber das hat ja nichts, man kann ja nicht arbeiten oder hat ja auch nicht die ganze Figur oder die Bewegung oder so. Also es ist schon, ich finde es ja sehr oberflächlich. Aber andere Zeiten, meine Freundin sagt immer, wenn du das nicht mehr verstehst, merkst du, dass du alt wirst. Und dann ist es vielleicht so. Also ich finde so ein Face-to-Face, so eine Begegnung finde ich schon.
Wie oberflächlich ist denn diese Branche geworden jetzt so im Laufe der
Zeit? Ach, die war ja immer oberflächlich, Also das ist so. Und der Punkt, es gibt ja keine Regel, das ist so oder so. Das kommt immer drauf an, was ist es für ein Projekt, wie viele engagierte Menschen habe ich dabei, wem begegne ich? Ja? Manche Sachen werden abgehakt, durchgeschleust, tschüss, peng. Das war's.
Ja.
Und manchmal ist man so vertraut miteinander und arbeitet so intensiv an einem Projekt und dann bleibt auch was.
Ja.
Ja, dann bleibt man auch im Kontakt und das ist eben ja jedes Mal anders.
Und damals war es so, dass du zum festen DEFA-Ensemble gehört
Fernsehensemble.
Hast. Fernsehensemble. Mhm. Den Unterschied habe ich immer noch nicht so richtig drauf. Mit von Fernsehen und DEFA, die zwei verschiedenen Kategorien. DEFA war Kinoproduktion, oder?
Ja.
Und Fernsehensemble war was anderes, okay. Und du hast zum festen Fernsehensemble gehört.
Ja.
Und wie kam man da dann an die Jobs? Hat dann einer angerufen und hat gesagt, wir haben uns unterhalten, du bist es jetzt? Oder war da auch Casting angesagt?
Also Casting gab es eigentlich zu DDR-Zeiten kaum. War das ja auch alles viel überschaubarer als jetzt, ja. Also man kannte sich. Die Branche war klein, was wurde denn schon produziert, die paar Filmchen da im Jahr und die zwei Fernsehsender. Also jeder kannte jeden. Und es gab ein Besetzungsbüro beim Fernsehen, es gab auch eins bei der DEFA. Die haben natürlich Vorschläge gemacht, ist klar. Die haben das auch sehr gut gemacht. Und ansonsten war es auch so, man hat mit einem Regisseur gearbeitet. Die Regisseure haben viel besetzt früher. Heute haben die ja gar keine Entscheidung mehr. Heute machen das ja Redakteure und Produzenten und ich weiß nicht, wer da alles irgendwie, also der Regisseur kann sicher mitsprechen, aber er trifft nicht die Entscheidung. Aber früher war das schon so, dass der Regisseur eigentlich hauptsächlich die Entscheidung getroffen hat. Und wenn man mit dem schon gearbeitet hatte, der war zufrieden, dann hat er einen angerufen und hat gesagt, hast du Lust, nächstes Projekt, wollen wir das machen? Lass uns mal einen Kaffee trinken gehen. Ja, und dann hat man geredet und dann ist man entweder zusammengekommen oder nicht.
Mit dem Film Martha, Martha bist du dann gleich zur beliebtesten DDR-Schauspielerin gewählt worden. War das für dich was Tolles oder warst du noch ein bisschen skeptisch, wie das dann weitergeht danach?
Naja, es hat mich natürlich sehr überrascht und mich auch sehr gefreut. Obwohl, wenn man jung ist, dann denkt man ja immer, die Dinge müssen so sein, wie sie sind. Und da sich ja Erfolg an Erfolg reihte, fand ich das jetzt auch verdient, ja. Die Nackenschläge kamen ja dann erst später. aber ich muss sagen, zu dem Film, den hatte ich 40 Jahre nicht gesehen. Und saß im Kino und habe gedacht, naja, wer weiß, diese alte Kamelle da, ja. Und war wirklich überrascht, wie aktuell der Film ist. Den kann man wirklich heute noch gucken. Mhm. Also erstmal vom Drehbuch her, es war ja auch so ein Prestigeprojekt. Da haben ja wirklich Leute mitgearbeitet. Die Dramaturgin war ja die Ehefrau von jemandem aus dem Politbüro und so. Also da sind da ganz andere Sachen möglich gewesen. Mhm. Und Gisela Steineckert hatte das Drehbuch geschrieben und auch die Texte, muss ich sagen, auch die Liedtexte, das ist alles so, das hat alles so klasse, ja. Ist ein Unterhaltungsfilm. Aber der ist so, außer dass die Leute kein Smartphone haben, hat sich eigentlich nichts geändert. Und der Musblech hat das so mit einem solchen tollen Tempo umgesetzt und die Schauspieler waren gut und es ist wirklich schön fotografiert. Das ist wirklich schön fotografiert. Also ich habe so viele Komplimente bekommen für den Film, dass Leute sagen, ach so, ich sag ja, so war es auch in der DDR.
Ja.
So war es auch. Wir haben nicht alle irgendwie morgens uns den grauen Lappen umgehangen und gedacht, oh Gott, wie überleben wir das? Sondern wir haben auch gelacht. Ja.
Siehst du, wir haben gerade heute im Auto genau über dieses Thema gesprochen. Ja. Klar wissen wir alle, in welchem Staat wir gelebt haben und wir kennen all die ganz bösen Geschichten. Aber genau diese Momente, die gab es ja auch für jeden von uns in gewissen Augenblicken. Und schön, wenn man nach so vielen Jahren das sieht und da wieder ein gutes Gefühl dabei bekommt. Es ist der Augenblick, an dem ich sage, schönen Gruß von Walter Plater, den haben wir letztens getroffen.
Na, danke schön.
Ja, ihr habt gut zusammen gespielt.
Ja, ja.
Und er hat auch einiges über die WG erzählt, in der ihr auf Kuba gelebt habt.
Ui, ja, ja. Was hat er denn erzählt? Nee,
wir brauchen jetzt aber nur weitere Informationen.
Dass ihr euch Essen organisiert habt und dass er mal einen Streit zum Beispiel hatte mit Günther Naumann um ein Eisbein.
Ja.
Weil es war wohl mit dem Schweinefleisch nicht so gut, das zu kriegen. Und ihr hattet immer so ein bisschen Dosenessen und die Interflug hat immer mal ein bisschen nachgeliefert und ihr habt da ein bisschen ab vom Schuss gelebt in der Zeit.
Das brauchen wir mehr aus dem Background.
Ja, naja, also wenn man 3 oder sogar 4 Monate unfreiwillig verheiratet wird. Also wir wohnten in Santa Maria, außerhalb von Havanna, in ehemaligen Villen von Leuten, die enteignet worden waren. Also ehemalig, weil jede Villa hatte auch einen Pool, da war aber kein Wasser drin, ja. Mhm. Und jede Sparte bekam eine Villa zugeteilt. Also das Kostüm wohnte da und da war auch dann der Kostümfundus, Maske wohnte, da war auch der Mann. Und die Schauspieler kriegten eine Villa. Mhm. Wir wurden aber nicht gefragt. Und nun waren wir ja nicht befreundet. Also sagen wir mal, es war spannend. Ja, man war nicht immer einer Meinung. Und die Bedingungen waren ja sehr schwierig. Wir hatten zwar Klimaanlage, was wirklich geholfen hat, das muss man schon sagen. Aber die Versorgungssituation, nur gut, als gelernter DDR-Bürger war man ja einiges gewohnt und man war ja auch organisationsgeschult. Mhm. So mancher würde heute wahrscheinlich verzweifeln. Also das ist uns natürlich nicht passiert. Und ich war ja auf der R-Schule, konnte also zumindest mich Russisch verständigen und lernte dort einen Schauspieler kennen, der einen Jeep zur Verfügung hatte, weil er über 7 Ecken mit Fidel Castro befreundet war. Mhm. Und er hatte den Zugang zu einem Sonderkontingent Benzin, weil auch Benzin war Mangelware. Also alles war Mangelware. Und man hat ja nicht immer gedreht. Man war ja auch dann längere Strecken nicht dran. Und weil die Entfernung so weit war, konnte man ja auch nicht nach Hause fliegen. Also man musste da bleiben. Und dann bin ich mit dem und dem Sonderkontingent Benzin von Armeemagazin zu Armeemagazin gefahren und habe immer eingekauft, was es gab. Manchmal 100 Eier, manchmal einen großen Laib Käse, manchmal gab es auch gar nichts. Ja. Oder so. Und so wurde die Versorgungssituation, also durch diese diversen Einkäufe, durch Dosenbrot, was mit dem Schiff geliefert wurde, wirklich so ein klitschiges, schreckliches Ding. Da musste man die Dose hinten und vorne aufmachen und dann mit dem Finger das Brot so rausdrücken. Aber das war so klitschig und nass, dass das nicht rausging. Das blieb immer drin kleben. Also vorne kamen dann so Klumpen, so matschige Klumpen raus, die man dann versucht hat irgendwie. Ja, und so haben wir uns also da ernährt. Und man konnte essen gehen. Also essen gehen ging, aber man geht ja auch nicht jeden Tag essen. Ne? Das war irgendwie, war ja dann auch relativ einseitig die Ernährung. Ja, also da haben wir uns dann auch manchmal in die Haare bekommen. Aber am Ende haben wir uns immer alle wieder vertragen. Mhm. Und ich muss sagen, der Walter Plate hat sich sehr souverän engagiert, wenn sich da auch mal die Männer unter Einfluss von gewissen Getränken lautstark äußerten, hat er sehr souverän eingegriffen und die Dinge geklärt. Am nächsten Tag war dann meistens wieder alles schön.
Mhm. Okay. Kann man sich gut vorstellen. Wir müssen mal jemanden finden, der dann in dem anderen, in der anderen Villa da, wo die Kostümleute waren, mal hören, was da los war. Ja. Der da Essen besorgt hat.
Ja. Das könnte auch spannend sein, ja. Apropos Kostüme. Ich habe hier ein seltenes Fundstück im Internet gefunden. Und zwar eine Fotoreportage mit verschiedenen Kostümen. Mariam Agisheva als alte Dame, als Vamp.
Ja.
Guck mal, das muss irgendwann 1987 gewesen sein.
Steht doch auf dem Titel. Lass mich mal gucken. Der Filmspiegel, wir alle erinnern
85.
uns. 85, Ausgabe 21, 70 Pfennig hat die
das
Zeit
war
schon kostet.
85, ja. Das ist jetzt wie viele Jahre her?
Das ist schon ziemlich lange her.
Das sagen wir jetzt einfach nicht.
Nee.
Donnerwetter. Das ist ja lustig.
Ja.
Oh Gott, das ist so lange. Ich kann mich erinnern, dass wir das damals gemacht haben. Das war ja auch eine schöne Sache mal in all diese Rollen, die man da nicht alle gespielt hat, von Anna Karenina bis zum Vampirauftritt, ist ja hier alles vertreten.
Aber man erkennt den Professor, also jetzt ohne Ironie, der Artikel handelt davon, was Maskenbildner in der Lage sind zu schaffen.
Ja.
Darum geht's eigentlich.
Ja.
Aber unabhängig von der Maske, hier sind 2, 4, 6, 8 Frauen, die allein auf diesem Foto komplett anders wirken. Also wirklich, nicht nur einfach anders geschminkt sind, sondern durch Körperhaltung, durch Ausdruck völlig anders wirken. Und so gesehen, muss man schon mal sagen, Respekt, was die Schauspielerin da in dieser 100stel Sekunde dort gezeigt hat.
Das Kompliment oder? Nehme ich an. Danke.
Ja, nee, ist so. Ja, also du kannst ja jeden schminken als Vamp, wenn er kein Vamp ist. Dann hilft die ganze Schminke nicht. Aber hier ist alles dabei.
Ja, hat Spaß gemacht oder? Damals. Ja.
Ja, ja. 85, das war ja auch so die Zeit, wo Fernsehliebling, glaube ich, ne, war auch dabei, ne?
Ja, das ist, glaube ich, 87 gewesen. Es war nämlich, als meine Tochter geboren wurde, da war ich schwanger, als ich Fernsehliebling war.
Ja, siehst du? Das da waren wir in derselben Sendung, müssen wir da gewesen sein. Ja? Weil 87 war ich Fernsehliebling auch.
Ja, dann waren wir.
Dann müssen wir da in derselben Sendung gewesen sein. Sendung, ja. Oder das war die, wo sie mich rausgeschnitten haben, weil ich im Friedrichstadtpalast böse Witze erzählt habe.
Ehrlich?
Ja, das kann auch da gewesen sein. Aber ist egal. Toll.
Das möchte ich aber jetzt auch wissen.
Ach, nö, heute geht's nicht um mich. Heute wir reden jetzt hier über.
Ja, also das Foto von dieser alten Aufnahme werde ich auf jeden Fall in SuperTV drucken auch, damit die Hörer, die hoffentlich auch Leser sind, das auch mal bewundern können. Nett. Die Wandelbarkeit.
Das
auch.
Ist ja schön.
Später wurde es dann, glaube ich, auch für dich ein bisschen schwierig, ne? Weil du bist ja irgendwann auch in den Westen gegangen.
Ja, bin ich. Und das war ja kein leichter Schritt, weil man hatte ja viele nette Menschen, an denen man gehangen hat. Aber es gab dann Ärger und der Ärger war auch nicht zu klären. Und dann habe ich gedacht, okay, dann muss jetzt einfach mal ein Schlussstrich
können
ziehen.
Können wir über diesen Ärger heute reden? Welche Art Ärger das war?
Ja, also ich hatte dann relativ, na nicht viele, aber doch einige Angebote auch aus dem Westen zu drehen, auch große Rollen, die alle hinter meinem Rücken abgesagt wurden, was ich nicht verstanden habe, also dass man da so übergangen wird auch.
Ja.
Und dann wurde ich auch gezwungen, Sachen zu spielen, die ich nicht spielen wollte, die ich einfach nicht machen wollte. Dann war ich also weisungsgebunden. Und andere Sachen, die ich hätte machen können, die wirklich schön waren und die waren dann nicht möglich, weil ich in anderen Produktionen also gesperrt war. Und man hat dann einfach immer weiter über meinen Kopf entschieden.
Ja.
Und das wollte ich einfach nicht.
Nee, kann man nachvollziehen, ja.
Ja. Naja, und dann kommt noch dies und das und jenes dazu. Und ich meine, es war ja nun jetzt gerade nicht die schönste Zeit, auf die wir zugesteuert sind. Und dann kriegte Ceausescu den Vaterländischen Verdienstorden verliehen, was ich jetzt auch ein bisschen seltsam fand. Und es gab ja viele Dinge, über die wir uns dann zunehmend gewundert haben. Die Versorgungslage und. Also es wurde eben so schlagartig schlechter, schlagartig.
Ja, ja.
Und da dachte ich, das nimmt hier kein gutes Ende. Da musste irgendwie eine Entscheidung treffen. Und die habe ich dann getroffen. Ja. Und ja, nein, ein Neuanfang ist immer schwer.
Was ich so interessant finde an der Stelle ist, du bist dann wieder nach Berlin gekommen.
Ja.
Hast praktisch auf der anderen Seite der Mauer in derselben Stadt gelebt.
Ja.
Das muss einen doch innerlich auch ein bisschen zerrissen haben dann.
Das war sehr komisch, weil ich bin ja in Amerika gewesen und bin dann zurückgeflogen. Und man landete in Tegel, also der Anflug war über Alexanderplatz, Hackescher Markt und dann über Pankow eben nach Tegel. Und ich wohnte am Hackeschen Markt in einer Dachgeschosswohnung und konnte aus dem Flieger meine Küchengardine sehen. Ist so zum Piepen, oder?
Ja.
Ich guck da runter, denke, es nicht wahr.
Ja. Ja? Aber schon in dem Bewusstsein, in West-Berlin auszusteigen aus dem Flieger und nicht mehr dahin zu gehen, wo die Gardine war.
Genau.
Ne? Das ist schon, ja.
Ja, und dann kam ich da an und hatte keine Ahnung, wie das hier so vor sich geht. Und dann hatte ich ja in den Nachrichten immer gesehen, Aufnahmelager Marienfelde. Dann habe ich erstmal auf den Stadtplan geguckt, wo Marienfelde ist. Ja, so, wirklich so. Und mit der S-Bahn nach Marienfelde gefahren und dann sagten junge Leute, wir wollen da auch hin, kommt mal mit. War eine harte Zeit, wenn man jung ist, kann man das alles aushalten. Und vor allem muss man ein klares Ziel vor Augen haben. Das ist das Allerwichtigste, wenn man so harte Zeiten hat, also nicht vom Ziel abweichen und dann ist man motiviert.
Wie lautete das Ziel genau?
Mein Ziel war, dass ich in meinem Beruf wieder arbeiten möchte. Ja. Und zwar möglichst schnell. Und und das habe ich dann auch relativ schnell auf die Reihe bekommen. Das lief dann, muss ich sagen, die ersten Monate waren schwierig, waren wirklich, wirklich schwierig, auch finanziell schwierig und so. Aber dann lief es an und als ich dachte, wow, du bist ja jetzt, bist du drin, riss es schlagartig wieder ab. Plötzlich neue Besen kehren gut, also alle hatten den Besen mal in der Hand und nun. Und jetzt ging es darum, eben über die Neugierde wirklich einen Fuß reinzukriegen. Und das war dann nochmal ein zweiter Schritt, der wirklich harte Arbeit war. Ich habe dann ein Jahr lang synchronisiert, eine Serie, da lernte ich zufällig jemanden kennen und musste zu einem vorsprechen und die Stimme passte. Das hat mich dann erstmal so über die Runden gebracht, das hat mir auch Spaß gemacht.
Welche Serie war das? Vielleicht erinnert sich der eine oder andere.
Cuna de Lobos. Das war eine spanische Telenovela. Ja. Okay. Das war, ja, da war eine nette junge Truppe da und so. Also wir haben wirklich viel gearbeitet. 10 Stunden bestimmt am Tag. Ja. Also das war schon.
Ja. Und aber hier ist auch der Profi gefragt, weil Synchronarbeit ist ja fast noch schlimmer als in der Serie,
Attacke zu arbeiten. Das ist wie, ja, wie an der, wie am Fließband, ne? Also das ist schon. Ja. Aber gut, ich bin da nicht dümmer geworden. Ja. Man lernt da auch wieder Sachen. Mhm. Und man lernt ja auch von den Schauspielern, die da vorne sind, wie die dies machen. Ja? Wenn man da hinguckt, denkt, ach, der hat den Trick, der hat den Trick. Da kann man sich auch ein bisschen was abgucken, wenn man wachen Auges bei der Sache ist. Ja, und dann habe ich gesagt, so, jetzt musst du irgendwie mal sehen, dass du hier wieder reinkommst in das, was du eigentlich machen willst. Mhm. Und dann habe ich mir ein Flugticket gekauft, bin nach München geflogen und bin alle Casting und alle Sachen, die möglich waren, also überall, wo sich eine Tür öffnete, die ich angeklopft habe, habe ich mich vorgestellt. Und bin mit einer Rolle im Derrick nach Hause gefahren.
Zichte.
So.
Ja. Also hat hoffentlich nicht die Leiche.
Und das war dann der schwere Beginn eines langen Weges.
Ja, toll. Ja, also das ist wieder der Beweis dafür, wie du selbst gesagt hast, man muss ein Ziel vor der Augen haben und dann darf man auch nicht die Hände in den Schuss legen und warten und jammern. Sondern machen. Man muss machen. Man muss immer wie sich
bewegen. Man muss machen und man muss auch wirklich einstecken können. Und was ich auch gelernt habe, ist, dass man eine Fehleranalyse machen muss. Mhm. Man muss einfach fragen, warum hat es nicht funktioniert? Ja, also nicht der ist schuld oder man selber ist schuld oder das schlechte Wetter oder die Spaghetti vom Vortag, sondern es gibt immer Gründe, warum Dinge nicht funktionieren. Ja, und dass man die genau analysiert und sagt, wie muss ich mich in der Zukunft positionieren, dass die Chancen besser werden und dann wieder eine Fehleranalyse machen. Und so kommt man Schritt für Schritt vorwärts. Mhm. Mühsam, aber es klappt.
Ja, nee, aber sehr, sehr kluger Hinweis, weil leider lernt man viele Menschen kennen, die die Schuld immer bei anderen suchen.
Ja, und na, oder auch bei sich selber und sich klein machen.
Ja, oder sich selber ganz klein machen.
Und das ist gar nicht der Fall. Ja. Manchmal passt es einfach nicht. Ja. Und es ist ja auch immer so, dass nicht der Beste den Job kriegt, sondern der Bestgeeignetste. Ja? Mhm. Wenn die Umstände in anderen Stellen einfach besser sind.
Ja, und irgendwann kam im Neuen Westen dann Praxis Bülowbogen, auch wieder eine Berliner Geschichte und eine Arztgeschichte, dann die Freunde fürs Leben und die jungen Ärzte. Irgendwie scheinst du abonniert zu sein auf so medizinische Hintergründe.
Ach naja, zwischendurch habe ich ja noch 2 Kinofilme gedreht und mehrere Tatorte und einige Thriller mit amerikanischen Regisseuren für ProSieben. Also es war noch eine Menge anderes los. Aber natürlich, klar, dadurch, dass Serien durch die Wiederholung pro Woche oder manchmal sogar pro Tag, die klicken anders ein. Ne? Mhm. Also so 90 Minuten, der kann doch so toll gewesen sein, der ist dann auch irgendwann vergessen.
Ja, es bleibt so ein bisschen im Gedächtnis. Also ich erinnere das auch. Ich bin ja dann erst irgendwann Anfang der 90er so ins Seriengeschäft eingestiegen als Zuschauer. Aber das sind so die markanten Punkte, die ich mit dir verbinde.
Ja.
So die immer kompetente Dame in Weiß im Fernsehen. Ist jetzt auch so ein bisschen die Dr. Patzelt in die jungen Ärzte, ist auch so kompetent angelegt und helfend, auch den jungen Kollegen helfend. Das ist schon so ein bisschen das, wo du drauf abonniert bist. Würdest du das auch so sehen?
Naja, ich mache das ja jetzt seit 10 Jahren. Dann stellt sich das vielleicht so her. Mhm. Ich würde sagen, nein, ich kann doch was anderes.
Ja, klar.
Aber ich mache das gerne und es ist ja auch schön, in einem gewissen Alter irgendwie so eine schöne Rolle zu haben. Ja, das ist ja nun nicht jedem vergönnt, da habe ich wirklich Glück gehabt. Und ich habe dieser Figur ein Profil gegeben. Natürlich schreiben kriegt man schöne Drehbücher, man kann sich auch mit Vorschlägen einbringen und so, aber trotzdem versucht ja der Schauspieler auch seine eigene Handschrift da unterzubringen. Und das hat mir einfach großen Spaß gemacht, ja. Und ja, wer hätte gedacht, dass das 10 Jahre so weitergeht? Mhm. Und ich nehme das dankbar an. Mhm. Und wenn die Leute mich mit dem Namen Professor Patzelt auf der Straße ansprechen, dann freue ich mich.
Passiert das, Tatsache,
ja. Das freut mich, Dann sage ich mir, okay, dann habe ich doch was gemacht, was irgendwo angekommen ist. Und was jetzt andere Leute denken, ist mir wurscht.
Aber so ein bisschen medizinisches Know-how ist dann auch hängen geblieben, oder?
Auf jeden Fall. Also wir haben ja auch medizinische Betreuung immer, wirklich sehr kompetente am Set. Und Fälle wiederholen sich ja auch. Und natürlich, also viele Dinge sind einem einfach geläufig. Also da könnte man jetzt eine kleine Konversation drüber führen.
Okay. Ja. Also ist Tatsache fachliche Beratung da auch vor Ort.
Ja,
also,
ja, ja.
Dass
ja,
man da,
ja, weiß ich nicht, sehr gute fachliche
Beratung. Skalpell richtig hält und was
man alles, so. Ja. Ja, ja, okay. Ja. Auch, dass die Fachbegriffe stimmen und dass die Handgriffe, dass die Reihenfolge der Handgriffe stimmt und so, da wird sehr drauf geachtet.
Ja, ja, na gut. Aber wenn jetzt irgendwo gerade ein Notfall passiert und jemand ruft, ist jemand hier ein Arzt, dann würdest du dich nicht melden.
Also ich habe das schon mal erzählt, bei einer anderen Gelegenheit im ICE kam mal eine Durchsage, ist ein Arzt im Zug, wir brauchen einen. Ja. Und ich habe so mich versucht, aus dem Sitz hochzustellen und gedacht, oh nein, nein, nein.
Oh Gott, ja.
Nicht. Nein, also ich möchte da jetzt nicht meine Kompetenzen überschreiten. Aber klar so, also ein paar Sachen, da könnte man schon irgendwie so in der Ersten Hilfe oder so könnte man schon.
Und da sollten wir ja eigentlich alle unseren Ersten Hilfe-Kurs schon ordentlich mitgemacht haben, so alle 2 Jahre, dass wir da fit sind.
Ja, auf jeden Fall.
So. Nee, aber wie weit geht ein Schauspieler in eine Rolle hinein, dass es ihn nicht mehr loslässt? Passiert sowas? Also eine Rolle, die so intensiv ist, die Beschäftigung mit dieser Rolle, dass es einen wirklich fast nicht mehr loslässt oder dass es auch das eigene Leben beeinflusst oder so. Gibt es sowas? Weil wir alle kennen Filme, die so beeindruckend sind, dass man sich sagt, wie kann man sowas spielen, ohne dass man sich selbst sein Leben ändert oder überdenkt oder so.
Ja, na, das gehört auch zur Professionalität. Nehmen und loslassen.
Ja, ja.
Ja. Und in dem Moment eben da sein, auch sich einfühlen, das gehört auch dazu. Ja. Wirklich in dem Moment auch teilweise bis zur Selbstaufgabe, damit das emotional rüberkommt. Aber wenn die Klappe geschlagen ist und dann sagt jemand, die Szene ist gestorben, dann muss sie auch gestorben sein. Ah, okay, ja. Also wenn man die dann mit nach Hause nimmt, dann stimmt was nicht.
Okay.
Klar, manche Sachen bleiben einem in Erinnerung, weil die sehr intensiv sind oder sehr intensiv waren. Und weil auch die Menschen, die man dabei begegnet, mit denen man zusammengespielt hat, das sind dann manchmal wirklich sehr, sehr intensive Momente. Und natürlich bleiben die in Erinnerung.
Klar.
Mehr als andere. Aber wenn man anfängt, sich mit der Rolle zu identifizieren, auf Dauer.
Schwierig, ne?
Dann sollte man sich vielleicht Hilfe holen.
Ja.
Ja, dann ist es vielleicht aber auch gut, da haben wir heute auch schon mal drüber geredet, wenn man so ein zweites Standbein hat, ne? Wenn man nicht nur die Schauspielerei hat, sondern wenn man vielleicht so wie du noch einen anderen Beruf nachgeht. Du bist Heilpraktikerin noch, ne? Wie ist es dazu gekommen, dass du da noch einen zweiten Beruf gewählt hast?
Naja, also da ich diesen Job ja schon so lange mache, also erst als Laien schon mit 16 und dann professionell ja schon lange, da gibt's immer gute Zeiten, schlechte Zeiten, wie das so ist. Und dann gibt's natürlich auch so Phasen, also wo man auch das Rollenfach wechselt, ne? So wie man Lebensphasen hat, wo man neue Lebensphasen beginnt, kann man dann bestimmte Rollen nicht mehr spielen. Und dann ist auch die Frage, begreifen andere Menschen, dass man jetzt mit einer anderen Rolle dran ist. Das ist eben beim Glück, wenn man, wenn das passiert, auch nicht. Und da werden die Rollen dann erstmal weniger. Und da habe ich gedacht, dem werde ich mich nicht ausliefern. Ich muss jetzt irgendwie noch was anderes machen. Außerdem wollte ich auch mal was machen, also irgendwie, wo man nochmal anderen Menschen begegnet, also die wirkliche Probleme haben, nicht nur welche, die sie auswendig gelernt haben, sondern wirkliche Probleme haben und wo vielleicht auch was bleibt. Und ich wollte einfach meinen Kopf nochmal in Bewegung setzen. Und da hatte ich eine Begegnung und da dachte ich, ach, das ist ja spannend, das machst du jetzt einfach. Dann habe ich mich da angemeldet und habe ich diesen Heilpraktikerschein gemacht, was ich wirklich unterschätzt hatte. Also das ist ganz schöne Lernarbeit und viel Latein. Und aber wir haben dann Lerngruppen gegründet und haben dann ein Jahr gebüffelt und ich bin auch gleich durch die Prüfung, war ich ganz stolz, ja.
Ja.
Und das ist ja richtig hart. Also da wird man wie in der Schule, wird jeder an einen Tisch gesetzt und alle Taschen werden einem weggenommen, damit man gar nicht bei der Prüfung schummeln darf, ja. Und dann steht einer vorne und passt auf. Also es ist wirklich wie bei der Abiturprüfung. Und da muss man auch noch eine mündliche Prüfung machen, ich musste vor den Amtspsychiater. Da zieht man dann einen Fall und dann muss man eben sagen, wie man das da macht. Und dann kriegt man eine staatliche Prüfung. Also es ist schon ein ganz schön harter Weg, den ich aber sehr genossen habe. Und dann habe ich noch mehrere andere Ausbildungen gemacht eben und habe dann so, na, ich würde sagen, therapeutisch gearbeitet, aber vor allem Krisenbegleitung gemacht und im Schmerzzentrum Berlin. Und das war wirklich eine so bereichernde Zeit, was ich da für Menschen kennengelernt habe. Ja. Also vom Hobby-Polarforscher bis zum, also ich weiß nicht, also wirklich quer durch die Gesellschaft. Mhm. Und das war so spannend. Und wenn die Menschen dann so an einem dran sind und man merkt, man hat da eine Resonanz, manchmal auch nicht. Ja. Und manche schreiben mir heute noch eine Postkarte. Also das finde ich irgendwie schon ganz eine nette Zeit. Ja. Und ich würde nicht ausschließen, ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich mit dem Job und dem anderen Job einfach an meine Grenzen gekommen bin. Also es war nicht... war einfach nicht mehr handelbar. Ich habe das nicht mehr geschafft. Und dann habe ich, als ich jetzt die jungen Ärzte angefangen habe zu drehen, habe ich das dann erstmal aufgegeben. Und aber wer weiß, wie es noch kommt im Leben. Viele Dinge setzen sich ja auch. Ja. Man wird auch reifer und erfahrener. Und wer weiß, vielleicht mache ich es ja nochmal. Mal gucken.
Hilft so eine Ausbildung auch im privaten?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich wünschte, ich hätte sie früher gemacht. Also man erfährt wirklich viele Dinge. Und wenn es einen interessiert, bleiben sie auch im Kopf. Ich habe wirklich Grundsatzerkenntnisse gewonnen, muss ich wirklich sagen. Ja. Und ich finde, dass man die auch in die Rollen einfließen lassen kann. Ja, also es ist so eine rundum eine Bereicherung gewesen. Und ich wünschte, dass so manche Dinge, die ich da gelernt habe, dass die schon in den Schulen unterrichtet würden, im Ethikunterricht. Also würde ich begrüßen. Weil man stochert so rum und man denkt, dass alle Menschen so sind wie man selber und man begreift nicht, warum Sachen nicht funktionieren. Ja. Aber wenn man gewisse Grundregeln lernt, ich will jetzt hier nicht ausholen, da können wir ja gerne mal ein Seminar machen, dann versteht man schon, dass bestimmte Sachen von jemand gar nicht zu erwarten sind, dass das gar nicht geht und dass man das selber auch nicht kann, wieder andere Dinge nicht. Und dass man da irgendwo einen Schnittpunkt finden muss, wie man gut, und ich bin wirklich fester in Krisen geworden. Also ich kann, ich bin wirklich stressresistenter geworden und komme auch besser mit Menschen zurecht. Also ich bin ja eigentlich jetzt ein zugänglicher Typ, aber manchmal war ich dann doch irgendwie verärgert und verwundert, wo ich heute sage, ach so ist das, deshalb ist das so. Ja. Beiseite legen, abwarten, andere Kompetenz ansprechen und komisch, es funktioniert.
Ja.
Das ist schön.
Klingt sehr, sehr spannend.
Das ist schön,
Ich glaube, wichtig ist immer, dass man erstmal andere Leute akzeptiert, so wie sie sind, glaube ich. Ne? Beginnt es damit.
Das ist eine wichtige Sache.
Hört sich total spannend an. Also ich habe ja meine Erkenntnis diesbezüglich aus dem Film König der Löwen. Da ist die Kurzform Hakuna Matata.
Schönes Lebensmotto.
Weißt du? Hakuna Matata. Bevor du in die Luft gehst oder irgendwie erstmal durchatmen, mal anhören, zu Ende hören und erstmal abwarten. Das ist die Kurzfassung von dem, was sicherlich hochinteressant ist. Ich kann mir das sehr, sehr, sehr spannend vorstellen, sowas zu machen.
Das mit dem zugänglich können wir auf jeden Fall bestätigen. Ja. Vielen Dank für das Gespräch, Mariam.
Ich bedanke mich auch. Es war schön bei euch.
Und wir freuen uns jetzt, dich donnerstags 18.50 Uhr im Ersten bei In aller Freundschaft die jungen Ärzte wiederzusehen. Und vielleicht nochmal an anderer Stelle. Ich habe das Gefühl, so ein paar Sachen könnte man noch vertiefen.
Ja.
Können wir gerne machen.
Weil ich habe jetzt mindestens viermal so in Erinnerung, da können wir nochmal in Ruhe drüber reden in einem anderen Gespräch oder sogar ein Seminar machen oder so. Da steckt ein Riesenpotenzial nochmal in so einem Gespräch.
Absolut. Eine zweite Folge können wir schon mal vereinbaren.
Ja. Oder sie hat durch ihre Fernseharbeit Teasing so gut gelernt, weil sie genau weiß, wo sie die Punkte setzt, um sozusagen den Anker fürs nächste Mal zu setzen.
Ich würde mich eher als seriös bezeichnen.
Okay. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke euch.
Alles Gute. Und alles Gute. Ja.